Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Ein Thema, vier Facetten. Ich bin Mandy Schielke. Herzlich willkommen. Neu aufgetischt heißt es heute in der Echtzeit. Wir blicken aufs Essen. Geschmack, Großstadt, Gesundheit, Gesinnung, alles dabei. Also kommen Sie zu Tisch.
Keine andere.
So viel wie du.
Essen dient dem Menschen zum Aufbau seines Körpers sowie der Aufrechterhaltung seiner Lebensfunktionen.
Die kleine Erfolgsgeschichte des Döners in New York geht jetzt in die nächste Runde.
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Essen in Zimmertemperatur mit lauwarmem Tee.
99% der Deutschen sagen, für sie ist der Geschmack das Wichtigste beim Essen.
Indisch essen mit K.
Für mich heißt klimafreundliche Ernährung erstmal eins. Immer zu aufwendig selber kochen.
Leute, esst weiter euer Eisbein.
Curry, Chili, Tzatziki, süß-sauer.
Es wird also aufgetischt heute in der Echtzeit. In unserer Wohlstandswelt geht es beim Essen natürlich nicht ums Sattwerden, darum am Leben zu bleiben. Und je geringer die praktische Bedeutung also wird, desto mehr Räume öffnen sich für andere Bewertungen. Was wir wie essen, kann sogar zur Kampfansage werden, fleischig oder vegan. Auch wir haben die politische Dimension des Ganzen im Blick und probieren uns klimaneutral zu ernähren. Aber auch um den Genuss kümmern wir uns, entdecken die Welt der Bitterstoffe ganz neu. Denn, so werden wir hören, bitter ist das Gegenteil zu Langeweile. Sober Curious, die neue Lust an der Nüchternheit interessiert uns. Und neu aufgetischt, der Döner-Kebab hierzulande, ein alter Hut, will New York erobern. Ganz nüchtern geht's los. In Großbritannien beginnt der Januar mit dem Dry oder auch Sober January. Und auch bei uns wollen viele gerade jetzt, wo das Jahr noch frisch ist, auf Alkohol verzichten. Wer trotzdem Lust hat, ins Restaurant zu gehen und dabei nicht nur Wasser, Saft oder Limonade trinken will, hat selbst in der gehobenen Gastronomie schlechte Karten. Das Berliner Restaurant Dämon bietet jetzt eine alkoholfreie Alternative an. Tee. Tee zum Abendbrot, okay, aber als Begleitung für ein distinguiertes Menü, da bin ich erstmal skeptisch. Florenz Gilli hat es ausprobiert. Hallo Florenz. Erstmal zu den Rahmenbedingungen. Wie wurde der Tee im Dämon denn serviert? In der Kanne und du schenkst dir dann irgendwie selber nach?
Ja, ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Umso überraschter war ich dann, als mir der Aperitif also in einer Sektflöte vor die Nase gestellt wurde. Gefüllt war die mit so einem leichten, blumigen, weißen Tee aus Indien, der war über Nacht kalt gebrüht. Auch die anderen Gänge kamen nicht in einer Tasse, sondern in so langstieligen Rot- und Weißweingläsern. Warum, hat mir Dämon-Inhaber Stefan Reinhardt erklärt.
Du gehst essen mit deinem Gegenüber, der eine trinkt Alkohol, der andere trinkt halt Tee. Die Gläser sind die gleichen. Es also macht keinen Unterschied in der Darreichungsform, was du nun bei uns trinkst. Letztendlich kommt es darauf an, dass das, was du trinkst, schmeckt und es halt schön präsentiert ist.
Ästhetik ist das eine. Die Gefäßwahl hat aber noch einen ganz praktischen Grund. Im Glas kühlt der Tee einfach schneller ab.
Ach, der Tee wird gar nicht heiß serviert?
Nee, sondern eher so mittelwarm, wie überhaupt die Speisen im Dämon nicht dampfend aus der Küche kommen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Essen in Zimmertemperatur mit lauwarmem Tee hat aber was damit zu tun, dass die Geschmacksknospen der Zunge ab einer bestimmten Temperatur, so 32 Grad und aufwärts, unempfindlicher werden für Nuancen.
Heiß ist kein Geschmack, ne? Heiß ist kein Aroma, heiß ist kein Erlebnis. Aber wenn man was schmecken möchte, wenn man dezidiert merken will, Salz, süß, sauer, spicy, dann darf es halt nicht über diese Temperatur sein.
Ich persönlich war ganz dankbar, zu Fleisch und Fisch keinen heißen Tee trinken zu müssen. Beim Dessert wiederum fand ich es sehr angenehm, dass der Oolong-Tee noch warm war und mit Joghurt-Eiskügelchen und Nussbutter-Toffee, also buchstäblich, verschmolzen ist.
Und wie fandest du, hat der lauwarme Tee nun zu den Speisen gepasst? Was hast du da überhaupt gegessen?
Ja, im Großen und Ganzen echt ziemlich gut. Bei der Vorspeise zum Beispiel geröstetem Sauerteigbrot mit Erbsen-Wasabi-Creme. Allein die Art, wie das angerichtet war, also ein kleines Kunstwerk. Und der milchig trübe Grüntee, der dazu gereicht wurde, das war ein Kombucha Sencha aus Japan, der hat die Schärfe des Wasabis also angenehm neutralisiert und er hat dafür gesorgt, dass andere Komponenten in den Vordergrund treten. Die Butterbohne, die Radieschen, der Lotuschip, also alles, womit das Brotschiffchen so beladen war. Also ein Wechselspiel der Aromen, das ich persönlich als recht anspruchsvoll empfunden habe, sowohl für den Gaumen als auch fürs Geschmacksgedächtnis.
Mhm. Aha, und gab es auch einen Tee, bei dem du dachtest, das passt jetzt irgendwie gar nicht oder das ist mir zu dünn, das ist mir zu mild oder stehen die Speisen so im Vordergrund, dass das gar nicht stört?
Klar, also in puncto Geschmacksintensität kann Tee, Wein nur bedingtes Wasser reichen. Als zweiten Gang gab es geräucherten Aal in einem Sud aus Koriander und Kaffee, also ein sehr fettiges, fast schon traniges Gericht. Und dazu dann ein gelber Tee aus Hunan, der war hübsch anzusehen, von der Färbung her fast wie Rosé und mit einer dezenten Heunote. Aber gegen die Raucharomen des Aals, also hatte der ja keine Chance, da bräuchte es auf jeden Fall was Kräftigeres.
Klingt alles sehr luxuriös. Welche Tees werden denn verwendet? Vermutlich keine, die man im Supermarkt kaufen kann.
Ja, luxuriös ist ein gutes Stichwort. Alles nur keine Beutelware. Ausgesucht werden die Tees von Gabriele Messina. Der hat auch die Idee zur Teebegleitung gehabt. Und Messina betreibt um die Ecke des Dämon das Teehaus Nanushan. Die Tees kauft er direkt beim Bauern. Und Stefan Reinhardt hat mir gezeigt, wie die Teeblätter aussehen und riechen, bevor man sie aufbrüht. Der Sencha glänzte so silbrig-schwarz wie Kohle. Die gegelbten Blüten des Yun San Yinzen, die rochen so nach frisch gemähter Feldwiese. Und der blaue Pu'er, der zum Brandenburger Hirsch gereicht wurde, der kam in so 5 bis 6 Gramm schweren Kugeln.
Guck mal, das sieht aus wie, weiß ich nicht, wie ein
Energiebällchen.
Energiebällchen. Und wenn du mal dran riechst, er riecht schon. Der riecht halt schon, ich will nicht sagen tot, aber schon, er ist halt richtig alt. Er ist halt richtig, richtig alt. Richtig alt. Also 20 Jahre liegt dieser Klumpen irgendwo rum in irgendeinem Lager. In China, wahrscheinlich unter einem Holzdach, offen. Wind fegt durch, Wetter fegt so durch.
Ja, also man hört vielleicht, wie viel Leidenschaft auch dahinter steckt.
Unbedingt.
Ja, die muss man aber auch haben, denn für das Personal des Dämon ist so eine Teebegleitung gleich viel aufwendiger, als, sage ich mal, jetzt nur eine Flasche Wein zu entkorken.
Ja, das klingt alles ganz schön aufgeladen. Und an wen richtet sich jetzt eigentlich so eine Teebegleitung? Wer ist die Zielgruppe?
Erstmal jede oder jeder, der oder die keinen Alkohol trinken will, sei es jetzt aus religiösen Gründen oder aus gesundheitlichen, schwangere Frauen zum Beispiel, Menschen, die Medikamente nehmen, wenn man noch fahren muss, ja. Dann Teeliebhaber, klar, aber auch Geschäftsleute, die am Tag nach dem Geschäftsessen noch fit sein müssen. Insofern würde ich sagen, passt die Teebegleitung super in unsere neoliberale Leistungsgesellschaft. Und sie ist Teil einer Entwicklung, die die Berliner Foodbloggerin Nicole Klaus in ihrem Buch Die neue Trinkkultur beschrieben hat.
Das rutscht jetzt ganz gut in diese Phase, wo alle ein bisschen bewusster mit sich umgehen und Zucker fasten und Fett weglassen und einfach gute Speisen wertschätzen. Und dann, das ist auch ein Stadtthema. Das ist ein Großstadtthema eher.
Als ambitionierte Teetrinkerin weiß Nicole Klaus um die Vorzüge, die Tee gegenüber anderen nicht-alkoholischen Getränken hat.
Er hat schon mal einfach keine Süße. Das heißt, wenn sie zu viel Limonaden und Lassi und Säfte zum Essen trinkt, dann ist das wie eine volle zweite Mahlzeit. Und nach dem dritten Gang sind sie satt. Allein schon wegen des Getränks.
Florenz, was sagst du denn jetzt? Handelt es sich jetzt dabei um einen kurzlebigen Großstadttrend? Oder glaubst du, da ist Potenzial, dass Tee sich tatsächlich so richtig gegen Wein durchsetzen kann?
Ja, wer weiß. Immerhin hätte vor 20 Jahren auch kaum jemand geglaubt, dass es mal vegetarische Spitzenrestaurants geben würde. Und in den USA entwickelt sich das Nicht-Trinken ja gerade zum Breitensport mit Sober-Partys, Ingwer-Shots, alkoholfreiem Bier etc. Wobei die Teebegleitung, das sagt auch Nicole Klaus, das wird wahrscheinlich eine Nische bleiben. Und zwar mindestens so lange, wie die Leute nicht bereit sind, für Nicht-Alkoholisches, also auch einen entsprechend hohen Preis zu zahlen. Im Dämon kostet die Teebegleitung 33 Euro, ja, nur der Tee. Das ist auch nur unwesentlich günstiger als das Wein-Pairing. Und außerdem will so eine Teebegleitung auch gelernt sein.
Teebegleitung in Restaurants, das ist eine Frage von Handling, von dem Ablauf, das muss dann sitzen, weil sie können wahnsinnig viel vergeigen beim Tee, wenn sie ihn falsch zubereiten. Da können sie den tollsten Tee haben, der gerade der frische Darjeeling-Flugtee, Und sie vergeigen ihn durch zu langes Ziehen, durch zu heißes Wasser, zu kaltes Wasser, zu spät beim Gast.
Ja, die Zubereitung, die ist so aufwendig und bindet so viel Personal, dass auch Dämon-Chef Reinhard sagt, im großen Rahmen wäre das eigentlich gar nicht möglich.
Also ein kleines Kunstwerk vor der Nase. Ja, eins vielleicht noch, Alkohol, Wein trinken ist ja auch nicht immer nur eine Genusssache, sondern wir trinken oder viele von uns trinken das ja auch gerne, weil sie irgendwie die Wirkung mögen, die davon ausgeht. Merkt man nach der Tierbegleitung auch was?
Ja, also tatsächlich war ich angenehm munter, sage ich mal so. Man könnte auch sagen, ein bisschen aufgedreht, als ich nach Hause kam. Also wenn man 4 Gläser, beziehungsweise es waren ja 5 mit Aperitif, 5 Gläser Tee, 150 Milliliter Intus hat, davon manche oder die meisten koffeinhaltig, dann macht es einen schon wach. Ja, in jedem Fall nichts, wenn man gleich im Anschluss schlafen will. Andererseits eine schwere Zunge oder Kopfschmerzen kriegt man von der Teebegleitung nicht.
Tee statt Wein, Florenz Gilli hat's ausprobiert, wird aber zum nächsten Braten wohl doch wieder ein Glas Wein bestellen. Florenz, vielen Dank. Neu aufgetischt, die Echtzeit blickt heute auf Neues in Gläsern und auf Tellern. Und jetzt reisen wir nach New York. Fladenbrot mit Grillfleisch, also Döner-Kebab, ist dort absolut exotisch. Der deutsche Auswanderer Erkan Emre will aus dieser Lücke nun ein Geschäft machen. Jetzt muss sich die alte Fleischtasche auf dem Brooklyner Streetfood Market neben Köstlichkeiten aus aller Welt behaupten. Hier handelt es sich beim Döner aber auch um eine High-End-Version. Peter Mücke hat probiert.
Wer in New York einen Döner essen will, der muss auch New Yorker Preise bezahlen. $14 nimmt Erkan Emre für seinen Kotti Berliner Döner Kebab. Nicht nur der Preis, auch die Beschreibung klingt nicht nach Fastfood. Gourmetscheiben von saftigem, am Spieß gebratenen Fleisch mit knackig frischem Gemüse, abgerundet mit hausgemachter Joghurt-Zitronensoße und Chili-Soße nach Harissa-Art steht auf der Karte. Aber wir sind ja auch im hippen Brooklyn und nicht am Kotti in Kreuzberg.
Das ist ein Produkt, was für mich ein Stück Heimat ist. Ich habe es vermisst in New York und ich konnte es nicht fassen, dass diese Megametropole New York City, wo es ja eigentlich alles gibt, tatsächlich den Döner nicht hatte. Und dann dachte ich mir, wenn das keiner macht, dann mache ich das eben.
Nicht gerade eine naheliegende Entscheidung, wenn man, wie Emre, seit über 20 Jahren in den USA lebt, Architektur studiert und als Immobilienentwickler gearbeitet hat. Eine sehr amerikanische Geschichte eben, die im Sommer 2015 anfing.
Ich habe für $400 mir so einen kleinen Dönerspieß gekauft, den ich zu Hause in die Küche getan habe. Und fing dann dort an, den Döner zu machen. Hab Freunde, Familie eingeladen und die fanden das alle total lecker. Irgendwann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal 500 Leute fragen, die ich gar nicht kenne. Hab ein Restaurant angemietet in Park Slope und 3 weitere Spieße gekauft. Und wir haben einen Survey gehabt, so eine Art Fragebogen und die Leute waren total geduldig.
Fast alle Gäste waren überzeugt vom Döner, nur Emre selbst nicht und deshalb holte er einen Freund und Gastroprofi mit ins Boot. Michael Stark, ursprünglich aus Heilbronn, aber schon lange als Koch in New York.
Ich hatte einen Businessplan geschrieben und gesagt, du liest dir das mal durch und sag mir, was du denkst. Und dann kam am nächsten Tag wieder, er meinte, ich muss beichten, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal den Döner hatte. Und dann sind wir tatsächlich für 12 Stunden nach Berlin geflogen und haben uns durch die besten Berliner Dönerbuden gefressen sozusagen. Und er war total hin und weg und meinte, wo kann ich unterschreiben?
Der Architekt und Dönerkenner Emre und der Koch und Kebab-Novize Stark sind seitdem Businesspartner. Zunächst mit einem kleinen Stand auf dem hippen Streetfood-Market Smorgasburg, inzwischen auch mit 2 festen Filialen in Brooklyn. Die 3. soll im Sommer eröffnet werden.
Die Dönerspieße, die machen wir immer noch selber. Das heißt, jede Location baut ihre eigenen Spieße auf. Wir haben eine ganze Woche für Recruiting, das heißt, dort bringen wir den neuen Mitarbeitern bei, wie man nicht nur an der Kasse ist, sondern auch den Döner aufspießt. Wir bringen bei, wie man die ganzen Salatsorten zuschneidet, wie man serviert. Die lernen auch viel über die Geschichte der türkischen Immigranten in Deutschland. Und das heißt, es ist alles ein Teil des Konzeptes für uns, jetzt nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern auch ein Teil der Geschichte irgendwie wiederzugeben, die ehrlich ist und authentisch ist.
Mehr oder weniger jedenfalls, denn statt Kalbfleisch gibt es bei Kotti Döner in New York nur Bio-Hühnchen. Dafür aber nicht nur im Pidebrot oder als Dürüm, hier Wrap genannt, sondern auch als Döner-Burger im Laugenbrötchen oder als Döner-Cone, ein Tortilla-Brot in Form einer Eiswaffel, die Idee von Emres Tochter. Die Kunden jedenfalls sind vom deutsch-türkisch-amerikanischen Essen begeistert.
I've been eating Döner for quite some time, but the way these guys do it is just amazing.
Ich kannte Döner schon, aber so wie die Jungs das hier machen, das ist schon einmalig. Ich bin hier mindestens einmal die Woche. Ich liebe das. Das Fleisch, das Gemüse, die Harissa-Soße. Köstlich.
Too delicious.
Die Läden jedenfalls laufen. Emre hat seinen Architektenjob an den Nagel gehängt und macht nur noch in Döner. Sein Partner Stark hat noch einen anderen Job. Langfristig wollen die beiden aber ganz groß durchstarten.
Man soll ja auch irgendwo einen Traum haben. Und unser Traum ist tatsächlich, den Döner in ganz Amerika zu sehen. Etwas, womit sich die Leute auch identifizieren können. Und wir sind stark der Meinung, dass der Döner genauso wie die Pizza hier in New York einen Rang und Namen haben kann.
Der Döner als kulinarische Neuentdeckung. Neu aufgetischt heißt diese Echtzeit und nach dieser Neuentdeckung oder auch Neuinterpretation geht's gleich um eine Wiederentdeckung. Die Wiederentdeckung des bitteren Geschmacks.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Phobie. Astrophobie. Astrophobie. Angst vor Sternen. Griechisch Astron. Ein Mensch, der Angst vor den Sternen hat, ist mir noch nie untergekommen. Weder in der Literatur noch persönlich. Sterneliebhaber sind demgegenüber sehr viel häufiger. Vielleicht ist der Astrophobiker, so es ihn gibt, ein in dieser Liebe Enttäuschter. Oder eine Frau, die vergeblich hoffte, von einem Außerirdischen begehrt zu werden. Mit dem Zusammenbruch dieser Hoffnung mag sich auch ihre frühere Liebe zu den Sternen in Hass und dann in Furcht verwandelt haben. Nach dem Motto, wenn ich die Sterne hasse, dann hassen sie auch mich und ich muss mich vor ihnen fürchten.
Gipfeln, Ruh, Wipfeln, Du, Hauch, Walde, Balde, auch.
Stopp.
Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, so überzeugt Mary Poppins singend ihre Zöglinge davon, ihre Arznei zu schlucken. Denn bitterer Geschmack geht gar nicht. Bitterschokolade, was für Großeltern finden Kinder und auch Erwachsene, müssen diesem Aroma oft erstmal eine echte Chance geben. Die Gelegenheit dafür dürfte sich künftig wieder häufiger bieten, denn Bitter feiert gerade sein Comeback. Eine Frau, die an der Wiederbelebung des bitteren Geschmacks mitgearbeitet hat, ist Manuela Rüther. Sie hat das Buch Bitter, der vergessene Geschmack geschrieben. Hallo.
Hallo.
Frau Rüther, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie selber Bitter erst sehr spät kennengelernt haben. Nicht als Kind, nicht als Köchin, sondern erst in der Sterne-Gastronomie. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der sich mit Kochen auskennt, dem Aroma erst so spät begegnet?
Ja, es ist nicht so ganz alltäglich, dieses Aroma. Und wenn wir uns die Zutaten so angucken, mit denen wir jeden Tag arbeiten oder die wir jeden Tag essen, dann muss man das Bittere schon suchen.
Und Grünkohl, Rosenkohl,
ja gut, da
Spargel,
sind schon Bitterstoffe drin.
Brokkoli.
Ja, aber die sind auch, also all diese Zutaten waren mal irgendwann bitterer. Ich denke, es liegt daran, man hat ja immer so eine kollektive Geschmackswahrnehmung und die ist leider nicht, wir mögen bitter, zumindest in Mitteleuropa. Das sieht zum Beispiel in Südeuropa auch wieder anders aus, da ist man viel toleranter. Aber hier so in diesen mittleren Breiten und auch in Amerika ganz besonders, dass man mit dem Bitteren nicht so viel anfangen konnte. Und ich glaube, dann ist das so eine Wechselwirkung. Man züchtet das raus und das Ergebnis hat man heute, dass man eigentlich auch so einen Zuchtlöwenzahn anbeißt und der ist lange nicht so bitter wie ein Wildkraut, was bitter schmeckt. Oder ein wilder Löwenzahn.
Wer bitter schmeckt, der macht oft auch ein, ja, so eine Art Knautschgesicht. Was passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn wir sozusagen diesen bitteren Geschmack auf der Zunge haben?
Also erstmal sind wir, glaube ich, nicht dran gewöhnt. Also man hat jetzt einerseits vom so ganz natürlich, wächst man mit Muttermilch zum Beispiel auf, das ist Süße und Fett, was da dominiert. Und das ist so ein Grundgeschmack, den man von Kind auf hat oder von Baby auf, und das ist irgendwie angenehm. Das Bittere, das ist was ganz anderes, das signalisiert ja eigentlich erstmal, oh, nicht essen, giftig.
Mm.
Ich glaube, man ist nicht darauf vorbereitet und es ist so was ganz anderes. Also es ist nichts, womit man rechnet, und es ist so ein Störfaktor irgendwie. Deswegen muss man sich ja auch erst an diesen Geschmack gewöhnen.
Und nun ist es ja auch tatsächlich so, dass es oft so ist, dass Menschen, umso älter sie werden, irgendwie zugänglicher werden sozusagen zu diesem Geschmack. Kinder mögen es irgendwie gar nicht und ältere Menschen dann umso mehr. Warum ist das so?
Genau, das hat einerseits damit zu tun, dass man als Kind viel sensibler ist. Also man schmeckt viel mehr und mit dem Alter nimmt der Geschmack, wie alles andere ja auch, so ein bisschen ab. Und deshalb ist man toleranter gegenüber bitteren Aromen einfach. Also,
kann man den Geschmack würdigen oder ist man einfach nur sozusagen ein bisschen abgestumpfter?
Beides. Man ist ein bisschen abgestumpfter, also das glaube ich nicht, sondern das ist so. Und man ist aber auch ein bisschen waghalsiger oder ein bisschen experimentierfreudiger. Und da ist ja auch jeder ganz anders. Also da teilt man die Menschen in drei verschiedene Gruppen ein. Das sind sogenannte Nichtschmecker, Normalschmecker und Superschmecker. Und das ist
also
einfach,
die Sensibilität.
Genau, das ist die Sensibilität. Und wie viele Sensoren man sozusagen in sich oder auf der Zunge trägt, die dieses Bittere schmecken. Und je mehr Sensoren man dafür hat, desto weniger kann man eigentlich was mit diesem Geschmack anfangen.
Was mögen Sie an Bitter?
Also ich mag besonders daran, dass er eine Spannung bringt. Also das ist das Gegenteil von Langeweile. Der setzt ganz klare Akzente und die stören so ein bisschen am Gaumen. Und das finde ich eigentlich genau das Spannende. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann passiert im Mund was. Und das ist ja eigentlich das, was man auch beim Essen gerne möchte, dass das nicht, naja, gegessen und weg, sondern dass man da auch noch so einen Nachhall hat. Und das liegt eben auch daran, dass bitter hinten auf der Zunge geschmeckt wird und auch bis zum Kehlkopf und bis in die Speiseröhre gibt es noch Sensoren, die das Bittere dekodieren können. Und man sagt ja, dass der Süßgeschmack ist eher vorne auf der Zunge. Und das mag ich besonders daran. Hat
zum
das
Beispiel?
So viele, pff, einen bitteren Salat oder einen Chicorée irgendwie geschmort oder auch so Kakaonips kann man ja auch essen. Das ist dann keine Schokolade, da fehlt komplett die süße Komponente. Aber man kann sie essen und sie schmecken auch tatsächlich.
Nun ist es ja so, dass Bitterstoffe als Geschmacksnote derzeit so eine Art Comeback erleben. Ja? Der Sterneküche geben seltene Bitterpflanzen wie Wildkräuter, Vulkanspargel, die wilde Artischocke, das bittere Aroma und Kaffee, dunkle Schokolade verkaufen sich besser denn je. Und Startups bringen tatsächlich Bittertropfen auf den Markt. Wieso gerade jetzt? Was ist da los?
Vielleicht ist uns irgendwie langweilig geworden oder es ist, vielleicht ist das Pendel so zu sehr in eine Richtung ausgeschlagen, dass man immer gesagt hat, wir müssen das Bittere wegkriegen, wir müssen mehr Süße ins Gemüse kriegen, wir müssen die Grapefruit so züchten, dass sie eigentlich süß sind und nicht mehr bitter. Und ich glaube, man sucht ja immer irgendwas Neues und ich kann mir vorstellen, dass es einfach langweilig ist, also immer nur süß und salzig. Es geht ja auch so ein Trend, dass man Desserts überhaupt nicht mehr süß haben will. Also, dass man da weg vom Süßen geht.
So quasi mit der, ja, zum Teil tatsächlich auch Verteufelung des Zuckers kommen irgendwie die Bitterstoffe auch zurück. Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, vielleicht. Und vielleicht ist es auch so, dass wir ja eine ganze Menge an Krankheiten auch haben, die, also diese Zivilisationskrankheiten, die ja auch ein bisschen daher rühren, wie wir uns ernähren. Und ich glaube, auch da findet irgendwann ein Umdenken statt, dass man sagt, was tut denn dem Darm eigentlich gut oder dem Magen? Oder tut es eigentlich gut, dass man so viel Zucker isst? Und was kann man eben tun, um sich vielleicht so zu ernähren, dass man denen entgegenwirkt?
Einen kleinen Magenbitter nach dem Essen.
Genau.
Wie üblich ist das ja so, dass das, was nicht auf den ersten Bissen so richtig schmeckt, besonders gesund ist. Und schon im Mittelalter wurden verschiedene Wehwehchen mit Bitterstoffen behandelt. Was können die denn tatsächlich in dieser Hinsicht bewirken?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, es gibt ganz viele Bitterstoffe, das ist nicht ein Stoff. Und die wirken natürlich alle etwas unterschiedlich. Aber insgesamt kann man sagen, dass viele Bitterstoffe antibakteriell wirken. Sie wirken pilzhemmend und auch entzündungshemmend.
Gute Gründe, bitter zu essen. In Ihrem Kochbuch haben Sie viele Rezepte zusammengestellt. Wenn man sich den Bitterstoffen jetzt neugierig nähern möchte, was empfehlen Sie da als Einsteigerrezept?
Ja, so vielleicht einfach Brokkoli gebraten oder auch Rosenkohlblätter gebraten. Ich glaube, da gibt es auch ein Rezept, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Gebratene Rosenkohlblätter mit Walnüssen und Rosinen, glaube ich.
Klingt gut. Manuela Rüther, Bitter, der vergessene Geschmack, heißt das Kochbuch, das sie geschrieben hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Neu aufgetischt. Wir sind, was wir essen. Jetzt kommen wir zur politischen Facette unseres Themas. Denn wie wir uns ernähren, ist eben keine Frage des persönlichen Geschmacks oder der Vorliebe mehr, nichts Privates, sondern kann und muss vielleicht auch politisch sein. Eine Entscheidung, die uns zu Klimaschützern oder Klimasündern machen kann. Aber welche Lebensmittel produzieren eigentlich wie viel CO2? Wissenschaftler haben das genau untersucht. Herausgekommen ist die Planet Health Diet. Matthias Finger hat nach ihr gekocht.
13 Gramm Ei, 28 Gramm Fisch und 14 Gramm Fleisch kann ich seit Jahresbeginn essen, pro Tag. Das entspricht gerade mal einer Scheibe Fleischwurst, von der ich normalerweise gern mal zwei auf einem halben Frühstücksbrötchen esse.
Im Jahr 2050 werden 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Eat Lancet-Kommission wollte herausfinden, wie wir die alle gesund ernähren können, ohne dabei die Umwelt zu ruinieren.
Harvard-Professor Walter Willett hat sich diese Planetary Health Diet mit 36 anderen Wissenschaftlern ausgedacht. Die winzigen Mengen ergeben, auf eine Woche hochgerechnet, ein Omelett aus zwei Eiern, ein kleines Lachssteak, 200 Gramm Hähnchen und einen Mini-Burger.
Ja, aber sei doch mal froh, endlich kommst du von diesen Riesenportionen Hackfleisch weg. Früher hast du dich immer lustig gemacht über diese kleinen Hackfleischpackungen im Biomarkt, diese 250 Gramm. Und heute reicht es für uns drei.
Meint meine Freundin. Zum Glück darf ich 200 Gramm Obst pro Tag vertilgen. Ein Apfel, den gibt es jeden Morgen im empfohlenen Hirsebrei.
Das schmeckt aber eigentlich ganz gut, ist aber nicht ganz so cremig oder zart wie mein Haferporridge.
Im Hirsebrei kriege ich auch geschickt 50 Gramm Nüsse unter, die ich jeden Tag essen soll. Zwei Packungen Walnusskerne verbrauche ich jetzt pro Woche als frisch gebackener Klimatarier. Außerdem liegt der Hirseporridge wie Beton im Magen und stopft. Professor Johann Röckstrom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mitautor der Eat Lancet-Studie erklärt:
Wir sind in einer neuen Epoche, dem Anthropozän, angelangt, in der die Menschheit einen größeren Einfluss auf den Planeten hat als andere Faktoren. Und die Nahrungsmittelproduktion verursacht den stärksten Druck auf die Umwelt. Deshalb arbeiten wir an nachhaltigen Ernährungssystemen.
Für mich heißt klimafreundliche Ernährung erstmal eins: immerzu aufwendig selber kochen. Kürbisbraten, Gemüsecurry, Kartoffelbrei mit Hafermilch. Auswärts essen kann ich vergessen, denn nur zu Hause lassen sich Zutaten auf ihre Klimafreundlichkeit hin überprüfen. Beispielsweise mit der App Klimateller.
Zu jedem Lebensmittel kann man eine Art Klimabilanz aufstellen. Und das umfasst dann bei Transport zum Beispiel dann die CO2-Emissionen, die mit dem Verkehr verbunden sind. Aber das ist eigentlich der viel größere Teil dann bei der Produktion selber, vor allem Methanemissionen bei beiden Tieren anfallen, also zum Beispiel bei Rindern und Milchkühen.
Alexander Schrode hat die App mit herausgebracht. Mein altes Lasagne-Rezept für vier Personen kommt bei der Überprüfung auf 10 Kilogramm Kohlendioxidausstoß. Das entspricht einer Autofahrt von 75 Kilometern oder einem gefällten Baum. Autsch.
Ja, wenn man vor allem diese großen Posten Rindfleisch, Schweinefleisch und dann auch Butter und Käse weniger oder nicht mehr isst, dann sind schon die allerwichtigsten Schritte getan.
Vor allem mit dem Flugzeug transportierte Lebensmittel sind auch nicht gut für die Umwelt. Wie die leckeren Blaubeeren, die ich im Kühlschrank finde.
Nee, schau doch mal auf die Packung, da steht doch Polen drauf.
Ja, aus Polen, aber aus dem Treibhaus, und das ist ja auch schlecht für die Umwelt.
Also dann dürften wir ja gar nichts mehr im Kühlschrank haben. Keine Paprika, keine Gurke, keine Aubergine. Im Freien wächst ja im Winter überhaupt nichts. Nicht mal in Spanien.
Stimmt, Italiener essen jetzt auch keine frischen Tomaten. Mir schlägt der Saisonkalender gerade Lagerware aus deutscher Produktion vor. Möhren, Porree, rote Beete, auch mal nett. Aber auf die Dauer vermutlich etwas eintönig. Mein Weg zum erfolgreichen Klimatarier wird ein langer sein, besonders im Winter. Beim Einkaufen schlendere ich immer betont langsam an der Fleischtheke vorbei.
Essen fürs Klima, sehr gesund, aber auch ein Kraftakt. Wie immer, wenn man alte Gewohnheiten über Bord werfen will. So, und jetzt wird abgedeckt.
Er gibt dir von früh bis spät,
dass sie mal glücklich werden,
die nötige Stabilität.
Er jault mit ihnen
und auch Struktur zurück.
Er lacht mit ihnen
um deinem Hundeleben.
Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung.
Endlich Sinn zu geben.
Das ist natürlich ein Problem.
Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
Der Hund soll es richten und dem Langzeitarbeitslosen 137569 zu einem strukturierten Alltag verhelfen. Beim Durchblättern des Hundekatalogs hat er auch gleich einen Dackel für sich entdeckt. Klein, nicht so wild und frisst auch nicht so viel. Doch schon der erste Rückschlag. Der Hund ist nicht ganz gesund. Aber was ist da genau los? Etwas Lebensbedrohliches, und können die zwei trotzdem zueinander finden? Hören Sie selbst.
Der Dackel ist ja krank. Das sehen Sie ja hier an der Markierung.
Ach, der ist krank.
Der hat eine Schuppenflechte.
Der Hund ist das Lieblingshaustier eines Arbeitslosen.
Die Basis für dein Glück.
Viel weniger zu Alkoholmissbrauch und Tablettensucht neigt als die andere Gruppe ohne Hund.
Wenn sie das nicht stört, das ist ja nicht ansteckend. Sie sieht nur ekelhaft aus, weil da das Fell weg ist.
Ich habe ja auch eine Schuppenflechte. Pass mal.
Was? Das sagen Sie mir erst jetzt. Das ist ja. Können Sie dich da mal ein Stück weiter von mir lassen, bitte? Das ist jetzt ja. Kommt das psychisch bei Ihnen oder ist das?
Keine Ahnung.
Na, dann passt der Dackel ja hervorragend. Dann sind Sie ja. Dann ist das ja. Das kann ich ja schon als Erfolg verbuchen.
Das stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen Sie sich diesen Dackel mal im Tierheim. Da fahren Sie jetzt gleich hin. Sie kriegen von mir ein Formular. Warten Sie. Ich hole das mal eben. Wo habe ich es denn hier? Warten Sie einen Moment. Habe ich gleich. Das ist ganz neu auch für mich. Das
stimmt
ja
so.
Ah, hier habe ich es. Ja, warten Sie. Aua, jetzt habe ich mich auch noch gestoßen.
Da sehe ich Ihre Kritik sehr kritisch.
Haben Sie denn schon eine Idee für einen Namen, dass wir den eintragen können für den Dackel?
Ist das männlicher oder weiblicher?
Das ist ja egal. Das weiß ich jetzt nicht. Sie können sich das ja dann so...
Pauline finde ich schön.
Pauline?
Pauline.
Ein kleiner Dackel kann Großes leisten.
Pauline. Oder Paul, wenn es ein Herr ist.
Und Paul, ja, dann passt.
Dann machen wir Paul oder Pauline.
Genau, passt.
Oder Paulchen und Pauline, oder wie?
Ja, Paulchen mag ich nicht.
Oder Paul und Paula. Das ist ja auch ein berühmter Film.
Dann nehmen wir das.
Wir nennen ihn Paul und Paula. Dann haben Sie gleich beides drin, weil da muss ich kein neues Formular. Wir sagen Paul und Paula heißt er.
Paul und Paula.
Dann haben Sie beides zusammen und ich brauche keinen neuen Antrag stellen.
Ja, ist gut.
Denn das muss ich halt nicht alles nochmal durch. Dann sagen wir Paul und Name, Paul und Paula.
Mhm.
So. Ja, dann kriegen Sie von mir jetzt eine U-Bahn-Karte. Mhm. Da gehen Sie jetzt zum Tierheim mit hin. Dann bekommen Sie 11,70 Euro. Die kann ich Ihnen auch direkt auszahlen.
Das ist gut, ja.
Die kriegen Sie dann jeden Monat zusätzlich zu Ihrem Hartz IV. Dann können Sie den Hund versorgen, können Futterchen kaufen und eine Reißleine oder wie das heißt. Ja. Und dann müssen Sie mit diesem Hund zusammenleben.
Das ist gut.
Ein halbes Jahr erstmal. Und dann wollen wir mal sehen, ob sich bei Ihnen als Mensch was verändert.
Ein kleiner Dackel kann Großes leisten.
Ein kleiner Dackel kann Großes leisten.
Das ist erwiesen.
Das ist erwiesen.
Für die meisten jedenfalls.
Für die meisten jedenfalls.
Er gibt dir von früh bis spät
die nötige Stabilität
und auch Struktur
die Basis für dein Glück,
um deinem Hundeleben endlich Sinn zu geben.
Man hat ja da Untersuchungen gemacht, dass, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, da ist, das, darauf basiert ja unser ganze, unser Konzept, dass ein Arbeitsloser, wenn er einen Hund hat, nicht mehr so aggressiv ist und auch morgens aufsteht und zur Arbeit gehen will und abends glücklicher ins Bett geht. Also, dass die gesamte Lebensenergie gewissermaßen, ja, verstehen Sie, so, so nach oben geht, so,
stimmt,
sich steigert, sich sozusagen etwas, also da etwas ist, ja, nicht so wie bei Ihnen jetzt, also wo ja nichts ist.
Jetzt bin ich erstmal auf den Hund gekommen.
Das ist natürlich, jetzt werden Sie aber unverschämt. Sie sollten dankbar sein, dass wir uns so viel Mühe um Sie machen. Sie kriegen ja etwas geschenkt, Sie werden auch glücklicher, dadurch wussten Sie das.
Und die, was muss ich dem so zu Futtern geben?
Naja, also das steht, glaube ich, auf der Rückseite drauf. Damit kann ich mich jetzt wirklich nicht, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Was ein Hund, also ein Dackel, das werden Sie ja dann schon rausfinden. Sie haben ja Geld genug jetzt bekommen dafür.
Ein Hund vom Arbeitsamt soll glücklich machen. Ob das Experiment gelingen kann, kommende Woche geht es weiter mit der Hundelebensberatung hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Der Echtzeit-Podcast geht zu Ende. Mandy Schielke war für Sie am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.